Hörbares Oberösterreich, Arbeiten fürs Land, ist der offizielle Podcast des Landes Oberösterreich. Wir laden Sie dazu ein, abseits aller Amtswege Blicke hinter die Kulissen zu werfen. Da gibt es durchaus Interessantes zu sehen. Der Podcast beantwortet Fragen wie etwa, was macht das Land Oberösterreich? Welche Services werden geboten? Welche Jobs hat der Landesdienst? Ich bin Christian Haubner und meine Gäste sind Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen des Landesdienstes, die Ihnen exklusive Einblicke und wertvolle Infos liefern. Heute geht es konkret um etwas, das niemand haben möchte, das niemand herbeisehnt, worauf man sich aber dennoch, wenn man seriös arbeitet, vorbereiten muss. Wir sprechen nämlich über Krisen- und Katastrophenfälle. Bei mir im Studio sind zwei Personen, deren Geschäft es ist, sich auf eben solche Krisenfälle vorzubereiten. Ich begrüße sehr herzlich Gerald Riedl. Er ist Leiter des Katastrophenschutzmanagements des Landes sowie Zivilschutzpräsident Michael Hammer. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Gerald, ich darf mit dir beginnen. Du bist bereits seit vielen Jahren im Krisen- und Katastrophenschutzmanagement des Landes tätig. Was macht das eigentlich mit einem? Wird man selbst als Mensch übervorsichtig oder ängstlicher, wenn man sich Tag ein, Tag aus mit Krisenszenarien beschäftigt, von denen man ja grundsätzlich hofft, dass sie niemals eintreten werden? Wird man also quasi zu einem Hypochonder, aber halt nicht im medizinischen Sinn, sondern in einem anderen Kontext? Oder wird man im Gegensatz eher abgebrühter und lockerer?
Ich würde sagen, nicht wirklich eines von beiden, sondern für mich sprechend würde ich sagen, man wird einfach bewusster. Es werden viele Dinge einfach klarer, bewusster. Man nimmt Dinge auf, wo man weiß, man muss sich vorbereiten, man muss Dinge auch ernst nehmen. Das ist weder im Sinne von Hypochonder noch im Sinne von Hysterie, sondern in die Richtung gehend.
Also man nimmt vielleicht manche Dinge bewusster wahr oder macht sich manche Gedanken bewusster als andere Menschen.
Genau, und weiß, dass man manches einfach gut vorbereiten muss, dass man auch gut kommunizieren muss. Diese ganzen Dinge, die im Katastrophenmanagement tatsächlich auch eine große Rolle spielen.
Genau, das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. Worum geht's denn da konkret? Welche Krisenfälle hast du beispielsweise schon erlebt und unter Anführungszeichen mitbetreut?
Ja, mittlerweile doch schon einige. Hervorzuheben sind einmal in erster Linie die Hochwässer, die wir doch von der Häufigkeit her voranstellen müssen, eigentlich muss man sagen. Ganz klar in Erinnerung bleibt hier das Hochwasser 2013, mittlerweile auch schon 12 Jahre her, aber doch sehr einschneidend. Da waren wir doch über eine Woche 24/7 im Stabseinsatz. Ich durfte hier die behördliche Einsatzleitung übernehmen. Ein Ereignis mit vielen Herausforderungen, mit viel Lernpotenzial auch und Lerneffekten. Aber natürlich neben den Hochwässern, und das ist jetzt wenig überraschend, natürlich die Pandemie, die uns allen noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist, die uns auch sehr lange beschäftigt hat und doch ein sehr spezielles Ereignis war.
Bei diesen Krisenfällen und Krisensituationen, die du jetzt aufgezählt hast, hat es da Momente gegeben, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Menschlicher Natur, meine ich jetzt.
Durchaus. Wenn ich jetzt zurückdenke und ich bleibe hier bei der Corona-Pandemie, kann ich mich auf eine Situation noch sehr, sehr gut erinnern. Und zwar, es war März 2020, es war der Beginn dieses ungewissen Verlaufes. Wir haben uns stabsmäßig gefunden im Landhaus. Und eines war da ganz prägend für mich. Eine der ersten Besprechungen, die wir hatten, da hat damals der Landessanitätsdirektor, der ja fachlich sozusagen für diese Krise auch verantwortlich war mitunter, gesagt, wir müssen uns jetzt auf Folgendes einstellen. Und es war sehr ruhig und keiner hat genau gewusst, was jetzt kommt. Er hat gesagt, diese Situation, die wir alle nicht kennen und die durchaus extreme Auswirkungen haben kann, kann jetzt Tage, kann Wochen, kann Monate oder kann sogar Jahre dauern. Und ich habe mir dann gedacht, in zwei Richtungen habe ich gedacht, erstens einmal, was heißt das für die Bevölkerung? Das geht einem schon nahe, jahrelang vielleicht. Was für Auswirkungen? Wir wussten Bilder, wir kennen sie alle. Und das Zweite war natürlich auch persönlich für die Stabsmitarbeiter, für die, die dann den Einsatz managen, wie werden wir diese Zeit gut durchbringen?
Ja, tatsächlich eine starke Ansage war das damals. Mike Hammer, du bist Präsident des Zivilschutzverbandes und dieser Zivilschutzverband hat ja unter anderem die Aufgabe, die Menschen im Land, also unsere Bevölkerung, zu sensibilisieren und die einzelnen Personen dazu zu bringen, sich auf allfällige Krisenszenarien, wie etwa Starkregenereignisse oder Stromausfälle, vorzubereiten. Wie schwierig ist denn diese Aufgabe, wenn man bedenkt, dass wir Menschen ja grundsätzlich eher so gestrickt sind, dass wir unangenehme Gedanken gern weit von uns wegschieben?
Ja, die Aufgabe ist mitunter schwierig, aber einfach manchmal dann auch wieder. Aber man muss ein bisschen unterscheiden. Die Bevölkerung ist ja tagtäglich über die Medien mit Katastrophen, Unglücken konfrontiert. Und das löst ja immer bei jedem Reaktionen aus, wie würde es mir in dieser Situation gehen. Und wir merken in der Bevölkerung ganz, ganz stark, wenn ein Ereignis ist, das näher rückt oder im unmittelbaren Bereich ist, dann ist die Bereitschaft, sich mit einem solchen Szenario auseinanderzusetzen, viel, viel höher. Man überlegt sich dann auch, wie kann ich vorsorgen und was kann ich im eigenen Bereich tun, damit ich solche Ereignisse bewältigen kann. Leider ist die Halbwertszeit solcher Momente immer relativ kurz und nachdem ein Ereignis abgeebbt ist, ist die Aufnahmefähigkeit der Bevölkerung dann wieder etwas im Schwinden. Unsere Aufgabe als Zivilschutz ist es, permanent, kontinuierlich nicht Panik zu verbreiten, wie es auch vom Kollegen schon angesprochen wurde, sondern einfach zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen, alle bereiten sich gut vor, der Staat, die Einsatzorganisationen, aber es kann zu Ereignissen kommen, wo wirklich die Mithilfe und die Eigenvorsorge gefragt ist und auf das bereiten wir vor und darüber informieren wir auch laufend.
Welche Mittel stehen euch denn dafür zur Verfügung oder anders gefragt, mit welchen Mitteln arbeitet ihr beim Zivilschutzverband, um das Interesse der Menschen entweder zu wecken oder aufrechtzuerhalten?
Also Mittel, die wir einsetzen, sind wie fast in allen Bereichen der Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit vielfältig. Das beginnt und das ist interessanterweise in unserem Metier noch sehr, sehr beliebt bei der persönlichen Broschüre, beim Infoheft, weil die Menschen wirklich sich das durchblättern wollen, anschauen wollen, studieren wollen, sich auch Notizen dazu machen wollen, aber natürlich Online-Medien, Fernsehbeiträge und was in unserer Arbeit ganz, ganz wichtig ist, ist einfach der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch, das persönliche Sensibilisieren. Und wie in vielen anderen Bereichen beginnt es bei den Kindern und bei den Familien. Und daher setzen wir viele Aktivitäten mit Kindern, die Sicherheitsolympiade für Kinder zum Beispiel, den Familiennotfallplan, wo wir diese Zielgruppe ganz speziell auch ansprechen.
Und manchmal geht man auch ins Podcaststudio.
So ist es. So ist es. Und wir nutzen natürlich jetzt auch die Online-Medien und auch Webinare etc. viel, viel mehr, weil wir merken schon, wie in vielen anderen Bereichen, die Menschen gerne sich zu Hause Themen anschauen. Mhm. Zu einem Vortrag, wie es früher gang und gäbe war, geht man heute nicht mehr so gerne.
Und wie ist deine Erfahrung? Trifft man da auf offene Ohren, wenn man die Leute auf persönlicher Ebene anspricht?
Ja, man trifft auf offene Ohren, weil, wie gesagt, die Häufung von verschiedensten Ereignissen einfach die Bevölkerung dazu anhält, sich Gedanken über die eigene Sicherheit, das eigene Umfeld zu machen. Es ist aber oft so vom Verständnis und vom Bewusstsein, ich sollte was tun, zum konkreten Tun, dass man wirklich diese Vorsorge auch betreibt, ist noch eine gewisse Schwelle oder eine gewisse Lücke und die versuchen wir mit unseren Angeboten zu füllen.
Alles klar. Gerald, nicht nur als Privatperson ist man ja gut beraten, sich für den Fall der Fälle vorzubereiten. Auch das Land bereitet sich selbstverständlich vor auf Krisenszenarien. Bevor wir ins Detail gehen, eine eher allgemein gehaltene Frage. Wie gut ist denn Oberösterreich generell gegen Krisen aller Art gewappnet?
Also meiner Meinung nach durchaus sehr gut.
Ja. Ihr habt vermutlich verschiedene Szenarien oder verschiedene Pläne für unterschiedliche Szenarien.
Natürlich, einerseits verschiedene Pläne für unterschiedliche Szenarien. Wenn ich das so generell aber beantworte, wie du die Frage gestellt hast, muss man natürlich sagen, wir haben gesamthaft eine sehr gute Organisation in Österreich, in Oberösterreich. Man darf nicht vergessen, wir haben ein einsatzorganisatorisches Background, einen Hintergrund, der ist im Vergleich doch sehr herausragend und auch die Planungen der Behörden mit den Übungen, mit den Vorbereitungen, mit den Schulungen, mit den Ausbildungen und so weiter, die laufend passieren, glaube ich, dass sehr viel getan wird, damit man hier durchaus guten Gewissens sagen kann, sehr gut.
Über welche Krisenszenarien, um es ein bisschen konkreter in einem nächsten Schritt zu machen, sprechen wir denn da?
Ja, das beginnt also quer durch von, weil wir jetzt vor kurzem wieder dieses Ereignis oder ein Ereignis hatten in Spanien mit diesem Blackout. Blackout ist natürlich ein Thema, das jetzt wieder ganz aktuell wieder an Fahrt aufgenommen hat. Aber nicht nur der Blackout, es sind Strahlenunfälle, es sind Naturkatastrophen wie Hochwasser, es sind Sturmkatastrophen. Es sind so Bereiche wie auch zum Beispiel Maul- und Klauenseuche, die wir ja auch jetzt ganz aktuell erleben in den Nachbarländern, in den östlichen. Das ist ein Szenario, das durchaus auch auf Österreich und auch auf Oberösterreich kommen könnte. Also das geht wirklich quer durch.
Wann beginnt man denn eigentlich mit der Umsetzung eines Krisenplans? Wer entscheidet, ab wann etwas eine Katastrophe oder eine Krise ist? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden?
Der Unterschied, das ist jetzt sehr generell beantwortet. In Oberösterreich ist es so, dass die Krise an sich letzten Endes eine Entscheidung des Herrn Landeshauptmannes ist. Ob er aus seiner Beurteilung heraus ein Ereignis als krisenhaft ansieht und eine Krise darin sieht. Ansonsten kennen wir allgemein die Katastrophen. Diese sind auch tatsächlich rechtlich definiert, aber das ist nicht so das Entscheidende. Generell muss man sagen, wenn einfach ein Ereignis eine Komplexität, eine Größe hat und ein Schaden Schadenspotenzial, das außergewöhnlich ist, dann kommen wir in die Nähe oder tatsächlich in die Katastrophe und ganz konkret beurteilt es dann die zuständige Behörde, die dann sagt, ich gehe jetzt davon aus, aufgrund dieser Maßgaben, die ich genannt habe, dass eine Katastrophe anzunehmen ist.
Das heißt, bei der Corona-Pandemie, um bei diesem Beispiel zu bleiben, war diese Frage ganz klar zu beantworten, nehme ich an.
Bei der Corona-Pandemie war sie ganz klar zu beantworten, allein schon deswegen, weil wir hier ein sogenanntes Fachgesetz haben, eine rechtliche Rahmenbedingung, das Epidemiegesetz, das hier das ganz klar dann regelt.
Alles klar. Mike, wie kann ich mich denn als Privatperson bestmöglich auf Krisenszenarien vorbereiten und wie kann jede und jeder von uns dazu beitragen, eine Katastrophe zu bewältigen?
Ja, es gibt im Wesentlichen drei Dinge, die für sämtliche Katastrophenereignisse zum Tragen kommt. Wir nehmen in der Kommunikation, ohne das besonders hochspielen zu wollen, immer das Thema Blackout deswegen, weil die Menschen sich relativ gut vorstellen können, wie geht's mir, meinem Umfeld, meinem Haushalt, wenn überhaupt kein Strom mehr da ist und die Dinge, die tagtäglich rund um die Uhr 24/7 funktionieren, nicht mehr funktionieren. Ja. Und die generelle Vorbereitung sind im Wesentlichen drei Dinge. Das erste ist, einen Lebensmittelvorrat zumindest für 7 bis 10 Tage, sagen wir, damit man, wenn man wirklich jetzt auf keine Geschäfte zugreifen kann, wobei auch hier Vorsorgen getroffen werden für größere Ereignisse, dass auch Lebensmittelabgaben stattfinden können, aber dass man zumindest für eine gewisse Zeit Lebensmittel zu Hause hat. Des Weiteren ist natürlich ganz wichtig, Trinkwasservorrat zu haben, weil in vielen Gemeinden einfach die Trinkwasserversorgung ohne Strom nicht funktionieren kann. Und das Dritte, und das ist für die Bewältigung der Krise ganz, ganz essentiell, dass ich Kommunikationsmittel zu Hause habe, die auch ohne Strom, ohne Handynetz funktionieren können. Und da ist es das Radio, weil die Radiostationen verpflichtet sind, vor allem der ORF, auch in Krisenzeiten zu informieren. Und man kann die Informationen in diesen Zeiten oft nur mehr übers Radio empfangen. Und die Informationen, die dann gegeben werden von den Krisenstäben, von den Behörden, sind wirklich zur Bewältigung ganz, ganz essentiell. Und darum sollte man diese drei Dinge auf jeden Fall haben. Es gibt dann noch vieles darüber hinaus, aber diese drei Grundelemente sind besonders wichtig.
Die Sendemasten der Radiostationen beispielsweise sind ja auch notstromversorgt. Das heißt, wichtig ist, dass ich ein Radio zu Hause habe, das ich zum Beispiel mit Batterien betreiben kann oder dass ich mit der Hand aufladen kann.
So ist es. Wir empfehlen diese Produkte auch und es gibt da auch bei uns welche zu beziehen, die mit Batterie und auch mit Dynamo, also mit Kurbel funktionieren. Das ist ganz, ganz essentiell, weil, wie gesagt, die Stromversorgung kann auch, es muss ja nicht immer der Blackout sein, ein Unwetterereignis für mehrere Stunden, mehrere Tage ausfallen und da geht's auch nur mehr so.
Wenn sich nun eine Zuhörerin oder ein Zuhörer denkt, ja, der Zivilschutzpräsident hat absolut recht mit dem, was er sagt, jetzt möchte ich mich noch genauer informieren. Wie kann er das dann tun? Es gibt sicher eine Website, aber es gibt vermutlich auch Bezirksstellen oder ähnliches. Wo können sich die Leute konkret hinwenden?
Also wir haben eine sehr dezentrale Struktur und unsere erste Anlaufstelle ist grundsätzlich in jedem Gemeindeamt, wo ein Zivilschutzbeauftragter nominiert ist, der vom Zivilschutzverband mit Informationen versorgt ist, der die Informationsmaterialien auch dort hat. Also dieser Weg wäre auf jeden Fall möglich. Natürlich dann sämtliche Online-Medien oder auch Broschüren bei uns beim Zivilschutz anzufordern. Und wir versuchen natürlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auch Informationen zu geben. Die Gemeindezeitungen haben sehr oft Selbstschutztipps mit drinnen. Aber ich kann jede Bürgerin, jeden Bürger nur aufrufen, den Kontakt direkt mit dem Zivilschutzverband auch zu suchen, und wir geben dann zielgerichtet die Informationen, und wenn es nur die Zusendung einer Broschüre ist. Ja.
Gerald, wir haben es gerade gehört, im Krisenfall sind valide, sichere Informationen natürlich besonders wichtig, etwa damit sich keine Gerüchte verbreiten, keine Falschmeldungen verbreiten. Das Radio ist das eine, sehr, sehr wichtig, keine Frage. Es gibt aber auch etwas relativ Neues. Seit kurzem haben wir den sogenannten AT-Alert, also AT für Austria, für Österreich, und Alert für Alarm. Worum handelt es sich denn da?
Ja, das ist eine doch relativ neue Möglichkeit zu alarmieren, zu warnen, zu informieren. Und der ganz große Vorteil dieses Warnmittels, sage ich jetzt einmal, ist der, dass man keine App braucht, dass man eigentlich nichts von sich aus veranlassen muss. Funktioniert sehr einfach. Jeder Mensch, oder nicht jeder Mensch, aber sehr viele haben ein Mobiltelefon, bewegen sich irgendwo im, sozusagen im Land und sind dadurch in irgendeiner Funkzelle bei irgendeinem Funkmasten quasi eingebucht.
Permanent. Automatisch.
Automatisch. Mhm. Das hat, muss sich niemand anmelden, wird auch gar nicht persönlich erfasst. Und sollte es jetzt zu einer Katastrophe oder zu einem größeren Gefahrenereignis kommen, das man bewarnen möchte oder vielleicht sogar eingetreten ist, dann kann man ein Gebiet definieren, das auch diesen Funkmast abdeckt, und dort die Mobilfunkbetreiber beauftragen, dass sie diese Funkmasten tatsächlich über diese Funkmasten SMS, Warn-SMS versenden, und dann bekommen die Bürger, die in diesem Bereich sich aufhalten, tatsächlich automatisch diese Information, diese Warnung oder diese Alarmierung. Und das ist doch eine wirklich großartige Neuerung.
Und das kann man ganz zielgerichtet machen.
Ne? Ganz zielgerichtet, das kann man auf eine Gemeinde, das kann man auf einen Gemeindeteil, das kann man sogar definieren, dieses Gebiet. Man kann einen Polygon zeichnen, wie das so heißt, so schön, und kann dort genau, punktgenau informieren und die Informationen geben, die es braucht.
Das ist tatsächlich eine großartige Sache und eine, die auch bei großflächigen und länger andauernden Stromausfällen, bei sogenannten Blackouts, funktionieren würde. Bleiben wir gleich bei diesen Blackouts. Was würde denn das Land Oberösterreich im Fall eines Blackouts tun? Kann man als Behörde überhaupt weiterarbeiten ohne Strom?
Ja, natürlich. Wir haben uns auch, sage ich jetzt einmal, kommunikativ da durchaus Gedanken gemacht. Ohne Strom heißt nicht, dass man nicht Strom produzieren kann mittels Notstromaggregaten. Das heißt, wir haben eine sogenannte kritische Kommunikationsinfrastruktur, einen Digitalfunk, der so weit im Ausbau ist, dass wir sogar, wenn der Strom ausfällt und man auch zum Beispiel in den Verbindungsnetzen der A1, die man ja auch braucht und so weiter, keinen Strom mehr hätte, dass man über Richtfunk hier ein Kommunikationsnetz betreiben kann und mit Behörden und Einsatzorganisationen tatsächlich auch noch kommunizieren kann mittels Digitalfunk. Das ist ein Beispiel. Ja. Bis hin, sage ich jetzt einmal, wenn wir von der Kommunikation sprechen, wie läuft so ein Ereignis überhaupt los? Das ist über die entsprechenden Informationen per Radio, das geht von Wien weg über den ORF in die Landeswarnzentralen, in die jeweiligen Landesdienststellen und so weiter. Das ist alles definiert, und so schaut man, dass man mit so einer außergewöhnlichen Situation so gut wie möglich zurande kommt.
Das klingt schon nach einem sehr, sehr ausgefeilten und ausgeklügelten Plan. Mike, wir haben nun gehört, was das Land im Falle eines Blackouts tun würde. Wie kann und wie sollte man sich denn als Privatperson verhalten, falls tatsächlich der Gott sei Dank sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass es längere Zeit, womöglich tagelang, keinen Strom gibt?
Also das Wesentlichste ist, und das ist wie bei allen Katastrophenereignissen und wie es auch in diesem Podcast jetzt schon von mir angesprochen wurde, die persönliche Vorsorge. Ja. Also wenn ich ruhigen Gewissens sagen kann, ich habe in meinem Haushalt vorgesorgt, dann bin ich auch für so ein Szenario eines Blackouts einmal grundsätzlich gewappnet, kann die Informationen der Behörden empfangen und habe meinen Lebensmittelvorrat zu Hause. Was ganz wesentlich ist, und wir Menschen sind ja unterwegs während der Tageszeiten, dass man sich schon, deswegen empfehlen wir auch einen Familiennotfallplan vereinbart. Wo trifft sich die Familie? Wer holt die Kinder möglicherweise ab oder bleiben die in der Schule, im Kindergarten?
Stimmt, das muss man auch bedenken.
Solche Fragen sind zu klären, damit man wirklich, wenn dieses Ereignis eintritt, reagieren kann. Und man hat das ja in Spanien jetzt schon gesehen, dass relativ schnell viel Unsicherheit entsteht, weil diese Fragen nicht geklärt sind. Und daher empfehlen wir, dass man sich wirklich in der Familie auch zusammensetzt, mit den Großeltern auch, und sagt, wenn jetzt wirklich während dem Tag der Strom, wer kümmert sich dann um die Kinder, wie funktioniert das, wo treffen wir uns, wenn wir nicht mehr mit dem Handy kommunizieren können. Also solche Fragen sind zu klären.
Ich bin tatsächlich voll und ganz einer Meinung mit euch, voll inhaltlich. Selbstverständlich muss man all diese Vorbereitungen ernst nehmen. Ich spiele jetzt aber ganz bewusst dennoch einmal Advocatus Diaboli und sage Folgendes. Ich bin jetzt noch kein Greis, aber ich kann mich erinnern, dass in meiner Kindheit, Anfang der 1980er Jahre, wir mitunter völlig eingeschneit waren zwischen Freistadt und Rheinbach, wo ich aufgewachsen bin, und dass dann auch mitunter einen Tag lang der Strom ausgefallen ist. Und zumindest in meiner Erinnerung ist es völlig ohne Chaos, völlig ohne Aufregung vonstatten gegangen. Ist die Situation da heute eine andere? War man früher vielleicht resilienter?
Naja, man war insofern resilienter, weil man erstens auf solche Szenarien, die haben eine gewisse Regelmäßigkeit gehabt. Ich selber bin 1977 geboren und war noch ein Kleinkind, als der Schneedruck 1979 war. Und da hat es einige Tage keinen Strom gegeben und da war zum Glück bei den Großeltern ein Holzofen installiert. Somit konnte man dort was zubereiten. Aber ganz allgemein sind wir als Gesellschaft einfach verletzlicher, weil alles mit Strom digitalisiert funktioniert und ohne Strom das alles nicht mehr funktioniert. Aber unser Ansatz ist, und das zeigt sich bei allen Szenarien, ob das Hochwasser ist, ein Sturm, ein Schneedruck und Ähnliches oder ein Blackout, der Vorrat, die Vorbereitung ist immer die gleiche. Ja. Und man hat speziell auch beim Hochwasser gesehen, dass viele halt diese Vorsorge nicht haben und wenn sie das Haus nicht mehr verlassen können, gleich in der Erstphase darauf angewiesen sind, dass die Einsatzorganisationen was zum Trinken zum Beispiel bringen. Und das könnte man alles vermeiden, wenn man im eigenen Bereich vorgesorgt hat.
Das war damals gleich wie heute. Also das heißt also, Nahrungsmittel und Wasser musste man auch damals zu Hause haben, klarerweise. Das ist kein Unterschied. Aber du hast es angesprochen, wir haben heute natürlich sehr, sehr viel elektronische Kommunikation, die es früher nicht gab. Es gab weder Handys noch Internet. Machen uns diese elektronischen Errungenschaften vielleicht ein Stück weit verletzlicher?
Ja, natürlich, aber vielleicht ein Satz noch dazu, warum das in der Vergangenheit vielleicht einfacher organisierbar war. Es war natürlich früher schon üblich in den Familien, dass noch vorgesorgt wurde. Da war Lebensmittelvorrat ja viel mehr zu Hause. Die sogenannte gute alte Speis hat es damals gegeben und es waren auch Getränke gelagert. Es ist viel eingekocht und eingemacht worden und es war einfach selbstverständlich, dass hier was vorgesorgt ist. Und die Trinkwasserversorgung war halt auch sehr oft privat, kleinräumig organisiert. Heute haben wir halt sehr viel zentrale Trinkwasserversorgungen, also auch hier. Und natürlich aufgrund der Abhängigkeit von Kommunikationsmitteln, der Just-in-Time-Gesellschaft, wo wir immer ständig erreichbar und uns eigentlich nicht mehr im Vorfeld vereinbaren, sondern nur auf Anruf, das macht uns einfach anfälliger, klar.
Also alles Vor- und Nachteile, wie immer im Leben.
Genau.
Gerald, du hast es angesprochen, in außergewöhnlichen Situationen ist auch die Kommunikation ganz wichtig. Die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite, aber auch die Kommunikation zwischen Land, Gemeinden und Einsatzorganisationen. Du hast schon gesagt, welche Möglichkeiten der Kommunikation es da gibt. Gibt es da auch Übungen und Trainings, die regelmäßig abgehalten werden?
Natürlich, also Übungen werden natürlich regelmäßig durchgeführt und da ist ein wesentlicher Punkt auch die Kommunikation zwischen den jeweiligen Playern, die im Katastrophenfall dann entscheidend verantwortlich sind, Behörden, Organisationen bis hin zur Bevölkerung. Wir haben jetzt dann wieder im Oktober eine Landeskatastrophenschutzübung, die aber auch mit Bezirken vor Ort, mit Gemeinden auch vor Ort stattfindet, wo auch diese Kommunikation zum Beispiel wieder durchgeübt wird, aber auch zum Beispiel monatliche Funkproben mit Bezirksverwaltungsbehörden, mit dem Digitalfunk. Also natürlich passiert hier einiges und muss es auch.
Also man schaut, dass alle Protagonisten immer im Training bleiben sozusagen.
Genau, das ist das Ziel und dahin muss man auch arbeiten.
Gerald, welche Ausbildung benötigen denn eigentlich Leute, die bei dir in der Abteilung oder in der Gruppe arbeiten möchte? Kann man Katastrophenschutz lernen oder gar studieren?
Man kann studieren auch. Also es gibt genug Lehrgänge mittlerweile, auch Katastrophenmanagement. Es ist so, dass aber es nicht zwingend Voraussetzung ist. Zwingend ist eigentlich eine gute Gabe zur Organisation, ein gutes Verständnis zu diesem ganzen Fachbereich. Das heißt, wir haben im Wesentlichen sehr viele von Einsatzorganisationen, die hier entsprechende Kenntnisse aufweisen, die Zusammenhänge kennen, die das verstehen, das Werk. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, um in diesem Bereich auch zu arbeiten und das Ganze auch erfolgreich erarbeiten und bearbeiten zu können.
Auf welchen beruflichen Pfaden bist denn du in deine Position und ganz generell in dieses Themenfeld gekommen?
Also bei mir persönlich war es eher atypisch. Also ich bin
jetzt immer gespannt.
Ich bin gelernter Jurist, bin eigentlich ganz klassisch in das Feld gekommen. Und eines Tages ist mir dieses Thema Katastrophenschutz näher gebracht worden. Und mir ist auch gesagt worden, das wäre ein Themenfeld, wo wir engagierte Leute brauchen, die sich vorstellen können, hier daraus etwas zu machen. Und ich habe mir dann gedacht, mit dem näher beschäftigt, mir da gedacht, das ist sinnvoll, da kann man was bewegen und ich gehe in die Richtung.
Mike, eine analoge Frage an dich. Wie kann man sich denn beim Zivilschutzverband engagieren? Seid ihr ein Verein, bei dem jede und jeder mitmachen kann oder braucht es da spezielle Qualifikationen und spezielle Ausbildungen?
Also bei uns beim Zivilschutzverband ist es so, wir sind eine ehrenamtliche Organisation, werden auch ehrenamtlich geführt mit einer Geschäftsstelle, wo hauptamtliche Mitarbeiter sind. Was bei uns nicht ist, wir sind keine klassische Mitgliederorganisation. Also bei uns Mitglied zu werden ist eher nicht. Wir haben dann die ehrenamtlichen Bezirksleiter und Zivilschutzbeauftragten. Aber natürlich, wir haben in der Geschäftsstelle Mitarbeiter, die Sicherheits-Know-how, organisatorische Fähigkeiten brauchen. Wir beschäftigen auch immer wieder Zivildiener, was sehr hilfreiche Arbeit ist. Und wir suchen natürlich auch immer wieder Referenten, Vortragende für fachspezifische Themen. Also da kann man bei uns tätig werden, aber wir sind keine klassische Mitgliederorganisation, wie zum Beispiel die Feuerwehr, wo jeder, der in der Sicherheit sich engagieren will, zum Beispiel auch aktiv mitarbeiten kann.
Und wie hat es dich eigentlich in dieses thematische Feld verschlagen? Bist du als kleiner Bub schon mal aufgewacht und hast gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Präsident des Zivilschutzverbandes?
Ehrlicherweise ist es nicht unmittelbar auf der Lebensplanung gestanden. Es ist aber so, nachdem ich auch politisch tätig bin in der Gemeinde, im Nationalrat, dass wir in unseren Tätigkeiten auch immer wieder ehrenamtliche Organisationen mitbetreuen. Und nachdem ich im Parlament in den Sicherheitsausschüssen Landesverteidigung, innere Sicherheit auch tätig war, wurde mir mal das Thema Zivilschutz Oberösterreich näher gebracht. Und ich mache die Tätigkeit wirklich gerne mittlerweile schon so seit 14 Jahren. Und es ist schon ein wichtiges Aufgabenfeld.
Wir haben jetzt gehört, wie ihr beide euch in beruflicher Hinsicht und auf der Ebene eurer Organisationen vorbereitet. Wie seid ihr denn persönlich auf alle Eventualitäten vorbereitet? Habt ihr im Keller ausreichend Wasser, Konserven und Co. gelagert? Bitte, Gerald.
Das kann ich tatsächlich mit Ja beantworten. Aber das ist auch so ein Bereich, ich habe ja anfangs gesagt, man wird bewusster.
Ja.
Und du hast danach gefragt. Und auch das ist ein Ausfluss dieses Bewusstseins. Also ich habe tatsächlich Wasser, ich habe tatsächlich Lebensmittel, ich habe tatsächlich einen Campingkocher. Also ich habe tatsächlich wirklich vorgesorgt, ja.
Mike, wie schaut es bei dir aus? Bist du ein Vorbild in Sachen Vorsorge?
Also ich bin in gewisser Weise natürlich ein Vorbild, weil ich vorgesorgt habe und das, was wir empfehlen, auch wirklich umgesetzt habe. Ich kann das sogar bildlich nachweisen, weil in meiner Speise schon Fernsehbeiträge auch gefilmt wurden, um das herzuzeigen. Und ich lege da natürlich großen Wert drauf. Was aber uns als Zivilschutz immer wichtig ist, vorsorgen, und es ist aber nicht unbedingt die Prepper-Mentalität, die wir fördern wollen. Also es soll nicht jeder sich einigeln und wochenlang auf sich alleine gestellt sein, sondern es geht wirklich, für ein paar Tage vorbereitet zu sein. Und das kann ich bei mir ruhigen Gewissen sagen.
Vielleicht treffen wir einander mal uns alle in deiner Speise und nehmen ein paar Kostproben oder so zur Verkostung.
Ja, das ist vielleicht ein lustiges Thema. Wir suchen natürlich immer wieder als Zivilschutzverband, wenn wir Fernsehbeiträge oder was machen, Beispiele, die das sehr, sehr vorbildlich machen. Nur es gibt viele, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass bei mir gefilmt wird, weil da mache ich mich zur Zielscheibe. Wenn wirklich was ist, dann wissen die Leute, dass bei mir was gibt und das wollen sie dann auch nicht.
Halböffentliche Ausspeisung sozusagen bei Mike Hammer.
Genau,
sehr gut.
So ist es.
Wunderbar. Wenn man so wie ihr beruflich mit den Themen Prävention zu tun hat, schaut man dann eigentlich auch noch gern Katastrophenfilme an. Kann man von einem Hollywood-Blockbuster à la Armageddon etwas lernen?
Also ich würde mal sagen, für meine Person ist es durchschnittlich. Ich schaue nicht besonders viele, aber auch nicht wenige. Tendenziell ist meine persönliche Beurteilung, dass manches durchaus ein bisschen überzeichnet ist, aber die Grundbotschaften durchaus richtige sind. Es kann vieles passieren, man muss sich dessen bewusst sein und man soll auch vorsorgen, auch als Bürger.
Wie schaut es für dich aus, Mike?
Also ich muss gestehen, ich schaue generell sehr, sehr wenig Filme, Katastrophenfilme noch viel weniger. Aber zum Thema passend, was mich schon interessiert, das sind teils Filme, teils Dokumentationen. Ich habe mir zum Beispiel sehr interessiert angesehen, den Film Der längste Tag, wo es um die Abläufe im Zusammenhang mit der Tschernobyl-Katastrophe gegangen ist. Ich habe auch das Buch von Ellsberg zum Blackout gelesen. Da kann man schon realistische Dinge auch herauslesen.
Ist sehr eindrücklich.
Ja. Sehr eindrücklich beschrieben. Und solche Dinge interessieren mich schon, aber die klassischen Blockbuster eher nicht. Ja.
Verstehe. Besser ist es sowieso allemal, wenn diese Krisenszenarien im Film passieren und damit fiktional bleiben. Nichtsdestotrotz sollte man stets vorbereitet sein, um nicht in Probleme zu geraten, wenn es zum Beispiel einmal vorübergehend keinen Strom gibt oder dergleichen. Ich sage ein großes Dankeschön an meine beiden Gäste, an Zivilschutzpräsident Mike Hammer und an Gerald Riedl, den Leiter des Katastrophenschutzmanagements des Landes Oberösterreich. Sie sorgen mit ihren jeweiligen Teams dafür, dass wir uns in Oberösterreich sehr sicher fühlen und in guten Händen wissen dürfen. Das habt ihr eindrücklich geschildert. Herzlichen Dank auch dafür. Ihnen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, danke ich sehr herzlich fürs Dabeisein. Hörbares Oberösterreich, Arbeiten fürs Land ist der offizielle Podcast des Landes. Wir erscheinen jeden ersten Dienstag im Monat. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Einfach abonnieren und so keine Folge versäumen. Bis zum nächsten Wiederhören wünsche ich Ihnen alles Gute.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.